So, wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Mit am strengsten hat Jesus Christus, als er auf dieser Erde lebte, den Unglauben in seinen Jüngern getadelt. Wenn seine Gegenwart und seine Worte und seine Werke den Glauben nicht weckten, so war er immer stets tief betrübt. Wenn auch der Sturm tobte und die Wogen hochschlugen und er schlief, Jesus war doch da, oder? Und warum sollten sie sich dann fürchten, wenn der Herr, der Herrscher, der allmächtige Gott mitten bei ihnen im Boot war? Furcht und Glaube sind unvereinbar miteinander. Die beiden sind so gegensätzlich wie der Nordpol und der Südpol. Matthäus 8, Vers 26. Und er spricht zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam, Kleingläubige? Dann stand er auf und bedrohte die Winde und den See, und es entstand eine große Stille. Auch als der Wind heftig wurde und Petrus zu sinken begann, hatte der Herr des Meeres doch gesagt: Komm! Und wenn der Herr aller Herren sagt: Komm! Dann brauchen wir doch nicht furchtsam zu sein, keinen Zweifel zu haben. Wenn der Herr sagt: Komm und tu es, dann begleitet uns sein mächtiger Schutz. Und warum sollte Petrus zweifeln? Zweifel und Glaube sind unvereinbar miteinander. Matthäus 14, 31. Zugleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ja, und dann war da die Geschichte, wo sie das Brot vergessen haben. Und Jesus war am anderen Ufer. Und die Jünger waren sehr betrübt, sie hatten keine Brotzeit dabei. Was sollten sie essen? Und er spricht zu ihnen über den Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger dachten sich: Er sieht unsere Verlegenheit, weil wir kein Brot haben. Was für eine Not. Sie hatten ihr Brot vergessen. Aber da war doch der eine, der 5000 Männer gespeist hat. Und 12 Körbe waren übrig. Und soeben hatten sie erlebt, dass er 4000 Männer gespeist hat und 7 Körbe übrig blieben. Und jetzt hatten sie nicht einmal den Glauben, dass er 12 satt kriegt. Sie hatten die Wunder gesehen. Sie waren mit Jesus unterwegs. Und vor wenigen Stunden, sie fuhren nur auf die andere Seite des Ufers. Da waren sie dabei gewesen, wie die Israeliten beim Auszug aus Ägypten. Wunder über Wunder. Sie hatten mit Jesus, sind sie 3 Jahre marschiert und hatten Wunder über Wunder erlebt. Und sie glaubten dennoch nicht. Stell dir mal vor, du erlebst ein solches Wunder. Da ist eine solche Menschenmenge da. Und nur da hat jemand ein bisschen was da. Und da gibt es diese Brotvermehrung und die ist es und jenes und du siehst mit eigenen Augen. Und einige Stunden später ist es alles weggewischt. Ist das alles vorüber? Ist das alles, wie wenn es nie gewesen wäre? Ja, ich habe jetzt Hunger und ich habe nichts zu essen. Und der ist neben mir, der vorher die ganze Massen gespeist hat. Sind wir oft auch nicht so wie die Jünger? Denk doch mal über dein Leben nach. Wie oft hast du Jesus Christus erlebt? Denk doch mal nach über deine früheren Siege, über deine Gebetserhörungen, über die Wunder, die du erlebt hast. Ist das dann plötzlich alles vergessen? Wie wenn das nie passiert wäre, wenn da ein neues Problem kommt? Ja, der Riese der Sorge ist scheinbar sehr groß und er baut sich so mächtig auf vor dir. Und Jesus erkannte die Situation seiner Jünger und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige? weil ihr keine Brote habt. Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Was für eine Situation? Ist es nicht auch auf unsere eigene Situation? Wenn es dann das Leben zulässt, dass wir in einen Tunnel hineinkommen, ist dann, wenn wir in einem Tunnel sind, plötzlich alles weggewischt? Erinnern wir uns dann nicht an all die wunderbaren Dinge, die wir erlebt haben und wenden diese Dinge im Tunnel an? Oder vergessen wir alles, was wir erlebt und erfahren haben mit Jesus? So wie hier die Jünger in dem Beispiel sind, alles immer vergessen, all das Gute, all das Segensreiche, all die Wunder und Zeichen, die wir erlebt haben, nur weil jetzt ein neues Problem auftaucht? Sind wir nicht oft auch so wie die Jünger? Es gibt 3 große, gewaltige Riesen in dem Leben der Christen, die durch ihre Herrschaft unser ganzes Glaubensleben durcheinander bringen. 3 Übel, wir haben sie gerade kennengelernt. Der Riese der Furcht, der Riese des Zweifels und der Riese der Sorge. Überprüfen wir mal unser Leben. Ist es nicht wirklich so? Furcht, Zweifel, Sorge? Wie schnell haben wir mit diesen 3 Übeln zu kämpfen? Mal mehr und mal weniger. Ja, solange alles gut läuft und alles glatt läuft, ist ja alles wunderbar. Aber wenn dann denn irgendwann mal was anderes kommt, so plötzlich über Nacht, mangelt es an der Gesundheit, haben wir finanzielle Verluste, vielleicht verlorene Kinder, die ihre eigenen Wege gehen, haben wir schwere Lasten, Stürme der Anfechtung, Widerwärtigkeiten, toben die Leidenschaften von innen und droht Verfolgung von außen, dann spüren wir plötzlich seine Gegenwart nicht mehr. Und dann fangen wir an zu zweifeln an seinem Wort und wir vergessen sein Wirken. Genauso wie die Jünger. Glaube, das ist so eine Sache. Glaube. Ich möchte ein Beispiel konstruieren. Das betrifft jetzt die Esther und den Markus. Stellt euch mal folgende Situation vor. Esther, stell dir das mal vor. Ihr habt eine wunderschöne Eigentumswohnung, ihr habt eine herrliche Existenz, es geht euch finanziell gut, ihr habt keinen Mangel, alles ist wunderbar, euer Leben läuft ideal nach dem Plan, nach euren Vorstellungen, alles ist bestens. Und dann passiert ein Unglück nach dem anderen. Es steht ein Brand in dem Haus, wo ihr eure Eigentumswohnung habt. Das Ganze brennt bis auf die Grundmauer nieder. Ihr kommt gerade von einem wunderbaren, herrlichen Urlaub zurück. Ja, und ihr seht gerade die Feuerwehr davon fahren, die Trümmer rauchen noch. Und ihr steht vor den Trümmern eures Hauses, eures Heimes. Tja, und dann erfährt der Markus auch noch, dass er seine Arbeit und seinen Job und seine Existenz und seine finanziellen Grundlagen verloren hat. Tja, was ist dann? Und da steht ihr so da und schaut euch das Ganze an und ihr wisst eigentlich gar nicht, was ist euch passiert, was da jetzt einfach geschieht. Und dann stell dir mal vor, Esther, da fängt der Markus neben dir zu jauchzen an. Zu jubilieren und zu singen und den Herrn zu preisen. Was würdest du dazu sagen?
Also ich glaube, ich würde sagen, jetzt hat er seinen Verstand verloren und tickt irgendwie aus.
Ja, das ist eine ehrliche Antwort. Das ist eine ganz menschliche Reaktion. Das sind unsere Empfindungen, das sind unsere Gefühle. Behalten wir mal diese Geschichte. Ich komme noch drauf. Ich möchte ein Beispiel aus der Neuzeit berichten. Dann gehen wir 2000 Jahre zurück. Und dann noch einmal in das Alte Testament, in das Jahr ca. 612 vor Christus. Eine junge Frau kam eines Tages zu einer Seelsorgerin, um ihr Herz zu erleichtern. Ihr Geist und ihr Leib waren ermüdet bis zur äußersten Erschöpfung. Ihr Gesicht war unsagbar abgehärmt und vergrämt und die Sorge hatte Furchen auf ihre Stirn gezogen. Ihr Leben war sehr, sehr schwer, sodass sie es kaum mehr ertragen konnte. Lasten, Sorgen, Nöte und Arbeit drückten sie und ein Sturm tobte in ihrer Seele und die Wellen schlugen über sie. Diese Seelsorgerin gab ihr einen Rat, einen sehr ungewöhnlichen Rat. Würden wir vielleicht nicht so tun, aber es geschah so. Sie sagte zu ihr, fang an zu loben und zu danken. Ist das zu viel verlangt? Eigentlich erwartet man ja von einem Seelsorger anderes. In einer solchen Situation sage dem Herrn Dank alle Zeit für alles. Sei dankbar in allen Wegen, sei dankbar in allen Dingen. In einer solchen Situation. Aber diese Schwester konnte das Wort Gottes im Glauben erfassen. Und sie fing an, dieses Wort Gottes umzusetzen und zu praktizieren. Und das Erste, was sie erlebte, war ein tiefer Friede. Und im weiteren Verlauf eine Änderung ihrer ganzen Lebenssituation. Gehen wir 2000 Jahre zurück in die Zeit des Apostels Paulus. Er wurde mit Ruten geschlagen und er musste viele Schläge erleiden und saß im Kerker zu Philippi. Und um Mitternacht hat er nichts anderes zu tun, als Loblieder zu singen. So verrückt, oder? Sind die Leute alle verrückt? Gibt es nur noch Verrückte hier?
Ja.
Loblieder. In einer solchen Situation. Aber den Vogel, den schießt der Habakuk ab. Und jetzt komme ich zu dem Beispiel von Esther und Markus. Habakuk war ein Prophet mit einem sehr analytischen Verstand. Und er war sehr, sehr logisch. Und er sah sich die Dinge sehr genau an. Er sah die sichtbare Welt und er sah die Fakten. Und so beginnt er über Israel und über das Land und über das Volk Israel zu reden. Und es war eine schwere Zeit in diesem Land. Und da schaut er sich das so alles an und dann zählt er auf, so richtig sachlich, nüchtern, chronologisch, Fakt für Fakt. Denn der Feigenbaum blüht nicht und an den Reben gibt es keinen Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Leistung und die Gärten bringen keine Nahrung mehr hervor. Und zu allem Übel sind die Schafe aus der Hürde verschwunden und es gibt im Land kein Rind mehr in den Ställen. Das Land stand vor dem Aus. Stell dir diese Reihenfolge vor. Es gab nichts mehr zu essen, das Land brachte keinen Ertrag mehr, es gab nichts mehr zu trinken, du konntest auch nichts mehr kaufen, weil es gab nichts mehr zu kaufen. Das Land war finanziell am Ende, es war wirtschaftlich am Ende, es war ja, der finanzielle und wirtschaftliche Ruin eines Staates. Der Staat, die Menschen in diesem Lande standen vor dem Nichts. Ja, ganz wunderbar zählt er die sichtbaren Dinge dieser Welt auf. Alles, was sichtbar vor Augen war. Und was macht dann dieser Habakuk im nächsten Vers? Ich aber, setzt er an, ich will dem Herrn jubeln. Ich aber, ich will dem Herrn jauchzen. Ich will ihn jauchzen, ich will jauchzen über den Gott meines Heils. So wie der Markus. Sind die jetzt alle verrückt? Haben die noch alle das im Schirm? Was haben diese Personen gemeinsam? Sie hatten zwei Dinge gemeinsam. Sie kannten ihren Gott. Und sie glaubten an ihren Gott. Weißt du, wie wichtig es ist, dass wir Christus kennen? Und dass wir an ihn glauben? Sie kannten ihren Gott und sie wussten, bei all den Umständen, bei all den Zuständen, bei all dem Chaos, bei all dem Durcheinander, wir haben Erfahrungen gemacht mit unserem Gott. Wir kennen unseren Gott. Wir wissen, dass er größer ist als all die Schwierigkeiten. Größer als all die Probleme. Er ist größer. Er ist der Allmächtige. Sie waren nicht verrückt. Sie waren völlig normal. Ihre Reaktion war völlig normal und korrekt vor dem allmächtigen Gott. Gott kennen und Gott glauben. Ja, der Hauptmann, der kam selber zu Jesus, um ihn zu bitten, seinen Knecht zu heilen. Wir kennen die Geschichte. Und Jesus war bereit mitzugehen. Aber der Hauptmann hatte einen Glauben, den Israel nicht hatte. Du brauchst gar nicht mitzukommen. Du brauchst es nur zu sagen. Dann ist alles in Ordnung. Und die Reaktion von Jesus, es war ein Lob. Ein Lob, was er aussprach und sagte, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Glauben. Es gibt in Gottes Wort keinen Bericht und in der menschlichen Erfahrung kein Beispiel, wo Gnade und Liebe dem Glauben und Vertrauen gegenüber versagt hätten. Wenn du glaubst an den lebendigen Gott, dann wird er dafür sorgen, dass sein Wort, seine göttlichen Tatsachen in Erfüllung gehen. Gott wird in seinem tiefsten Wesen, das Liebe ist, untreu werden und die Grundlage seines Werkes, das Gnade ist, verleugnen, wenn er es auch nur ein einziges Mal versäumen würde, auf den Glauben, der seinem Wort gemäß ist, zu antworten. Gott hat sich nämlich dazu verpflichtet, dieses zu tun. Wer zu Jesus Christus kommt und sagt, wenn du willst, kannst du, der wird von ihm hören, dass er sagt, ich will. Glaube, nichts als Glaube ist nötig, um die Gaben und die Gnade unseres aufgefahrenen Herrn Jesus Christus zu empfangen. Der Glaube nimmt, der Glaube empfängt. Galater 5, Vers 6, denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch die Liebe wirksame Glaube. Der durch die Liebe wirksame Glaube hat die Kraft. Die Kraft, die Dinge zu verändern. Drei Dinge möchte ich hier nennen. In Christus stehen wir im Glauben. In Christus wandeln wir im Glauben. In Christus leben wir im Glauben. Es geht also um das Stehen, um das Wandeln und um das Leben. Und dazu die Schriftstellen. Nicht, dass wir über euren Glauben herrschen, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude, denn ihr stehet durch den Glauben. Die andere Bibelstelle im 2. Korintherbrief, denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Die Ordnung Gottes heißt, erst wird einmal geglaubt, egal was du siehst. Und dann, wenn du die Glaubensprüfung bestanden hast, dann darfst du schauen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Aus Glauben leben. Und wenn er sich zurückzieht aus dem Glauben, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Und wir wollen doch Gott wohlgefallen. Aber wir können wie Gott wohlgefallen, wenn wir nicht glauben. Vielleicht erschreckt uns der Gedanke, dass ein Leben in einem solchen vollkommenen und beständigen Glauben, dass das nicht möglich ist, dass wir darüber erschreckt sind. Und überhaupt, ja, ist es überhaupt möglich? Aber solch ein Glaube ist der einfachste auf der Welt. Denkt an das Kind ganz am Anfang. Ja, ich möchte, dass du jetzt Einkehr bei mir heilst und steht auf vom Gebet und jetzt ist er dran. Punkt. Der Glaube schaut auf Jesus Christus, nur auf ihn und nimmt ihn beim Wort. Ebenso wie die Gnade ihre bestimmte Art hat zu geben, so hat der Glaube seine ganz bestimmte Art zu nehmen. Wir wollen das Wirken des Glaubens kennenlernen. Der Glaube ruht allein und ausschließlich nur auf Gottes Grundlage. Und auf nirgends was anderem. Der ganze Aufbau der geistlichen Erfahrung ruht auf einer festen, unbeweglichen Grundlage, weil er auf Jesus Christus allein gegründet ist. 1. Korinther 3,11 und 1. Petrus 2,6. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Jesus Christus selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus Christus, der Gekreuzigte und der Auferstandene und der erhöhte Christus, ist die Grundlage, die Gott gegeben hat. Und der Glaube vermittelt und überträgt das Leben des Christus, der jetzt im Himmel ist, auf uns, die wir auf der Erde leben. Kann unser Glaube, dein Glaube, mein Glaube, auf einer solchen Grundlage Sicherung, auch wenn es um das Leben geht? Wenn es um alles geht? Besteht die Gefahr, dass dieser Glaube abbröckelt, dass da was schief geht? Haben wir jemals erlebt, dass die Mächte, als Jesus auf dieser Erde war, ihn jemals überwinden konnten? Hat er uns nicht vom Kreuz herab versichert, dass ein volles Heil für uns gefunden und ein Werk vollbracht wurde? Hat er seine Auferstehung nicht seinen Sieg über jeden Feind erwiesen? Lebt er heute nicht in vielen, vielen Menschen in dir, in mir, an dem wir sehen können, wie Gott wunderbar wirkt. Der Glaube wurzelt allein in den göttlichen Heilstatsachen. Der Glaube hat nur seine Grundlage in den göttlichen Heilstatsachen. Anfechtungen, Schwierigkeiten, Leiden, Kummer, Versuchungen, Prüfungen, Zweifel, Entmutigungen, das alles kennen wir. Und die fallen über uns her während unserer Pilgerreise hier auf dieser Erde und sie belasten unser Herz und Gemüt. Wie können wir in Frieden, in Geduld, in Kraft und Freude und im Sieg in solchen Situationen weitergehen? Können uns diese Dinge nicht überwältigen? Nein, nicht, wenn unser Glaube in Christus ruht und auf den göttlichen Heilstatsachen gegründet und darin gewurzelt ist. Und was sind das für ewige Tatsachen, die den Glauben in unserem Leben einen solchen Boden darbieten, einen solchen fruchtbaren Boden, dass unser Glaube darin Wurzeln kann? Zuerst einmal, es ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist ein Pfeiler, ein starker, mächtiger Grundpfeiler in dem Leben eines gläubigen Menschen. Johannes 4, Vers 8, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Wenn du sein Kind bist, dann liebt Gott dich, egal in welcher Situation und in welchen Schwierigkeiten du dich momentan befindest. Da kann die Erde wackeln, da kann alles beben und zittern. Die Liebe Gottes ist unerschütterlich. Ob du sie fühlst oder nicht fühlst, spielt keine Rolle. Sie ist da. Die Liebe Gottes ist eine unerschütterliche Heilstatsache. Gott ist Liebe. Und er liebt seine Kinder. Zweite Heilstatsache: Gottes Gnade genügt. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und das gefällt uns nicht so besonders, weil wir uns ja immer stark fühlen wollen. Bei Gott sind wir gerade richtig, wenn wir schwach sind. Sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Gottes bei mir wohne. Es werden Versuchungen kommen, es werden Prüfungen kommen, aber aus allem hat Gott für uns einen Ausweg bereitet. Gott verheißt uns nirgends, dass wir von ihnen frei sein werden. Dass nie irgendetwas geschehen wird, was unseren Glauben auf die Probe stellt, aber verspricht uns einen Ausweg. Und das ist seine Kraft, die in dem Schwachen mächtig ist. Wir sollten eigentlich danach trachten, schwach zu sein und mit dem Christus, der in uns ist, mit dem starken, herrlichen Gott rechnen. Christus ist mächtig, uns bis zum Alleräußersten zu retten. Das ist auch eine Heilstatsache. Christus, der Erretter. Daher kann er auch die völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt und sich für sie verwendet. Er kann völlig retten, sagt der Hebräerbrief. Völlig retten. Aus jeder Not, aus jedem Problem, aus jeder Gefahr. Er ist der starke Retter. Ist der Felsbrocken des Zweifels auf dich gefallen? Hat sich der Riese des Zweifels vor dir aufgebäumt? Christus kann dich retten. Eine andere Heilstatsache ist die, dass Christus Jesus in dir lebt. Und ihr beide, du und Christus, seid eins geworden. Bist du dich dieser Heilstatsache bewusst? Wenn der Krieg um dich tobt, wenn die Kämpfe toben und deine Seele hin und her gerissen wird, Christus lebt in mir. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Und was ist denn das für ein Geheimnis der Herrlichkeit Gottes unter den Nationen? Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist eine sehr starke Heilstatsache. Die Bibel sagt es, dass Christus in uns Wohnung gemacht hat. Wenn du in dem Tunnel steckst, rechnest du mit dem Christus in dir oder mit deiner Kraft? Christus in dir ist ein starkes Fundament des Glaubens. Es ist eine Heilstatsache, eine göttliche Wahrheit, dass er in dir ist. Du bist schwach, aber der in dir ist, der ist allmächtig. Wie oft habe ich das über Delfriede ausgesprochen, wo der Krebs war. Der in dir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Immer und immer wieder habe ich das bekannt und gesagt, dass Christus der Starke ist, der den Feind überwunden hat. Rechnest du mit dieser Heilstatsache? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und wie oft verselbstständigen wir uns in unserem Glaubensleben und gehen ohne Christus gewisse Wege. Wenn wir dann in Nöte und Schwierigkeiten kommen, dann rennen wir los, dann tun wir dieses, dann tun wir jenes. Und wo bleibt der Christus in uns? Was macht das mit uns, wenn wir in Schwierigkeiten und in Nöte kommen? Christus in uns, diese wunderbare Heilstatsache des lebendigen Gottes. Wir haben den Erretter, wir haben den Helfer direkt in uns. Du, der ist von deinem Verstand 30 Zentimeter entfernt in deinem Herzen. Und wir suchen überall nach Hilfe. Und er ist so, so unendlich nahe. Fünftens, du bist Gottes Kind und du bist ein Erbe Gottes. Das ist eine weitere Heilstatsache in Römer 8, 16 und 17. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist eine Tatsache. Wir sind Kinder Gottes, wir werden es nicht irgendwann einmal sein, in der Ewigkeit oder sonst wann. Wir sind es. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Hier ist eine Passage. Wenn wir wirklich mitleiden, werden wir mit verherrlicht. Die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Ja, die Kraft seiner Auferstehung, das ist was Schönes. Da freuen wir uns, das passt uns ganz in den Sinn. Aber die Gemeinschaft seiner Leiden, die Zeit, die du in einem Tunnel verbringst, die Zeit, wo die Wasser über dich hereinbrechen und die Feuer und du in den Feuern der Prüfung bist, das ist nicht gerade so schön und da empfinden wir anders. Sechstens, du bist vollkommen in Christus. Kolosser 2, Vers 10. Und ihr seid vollkommen in ihm, welches das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Hast du dir diese göttliche Heilstatsache einmal angeschaut. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht, auch die des Feindes. Und der, der das sagt, sagt, du bist vollkommen in mir. Was will der Feind? Will er dich anklagen? Will er dich verklagen? Erinnere dich doch, du bist vollkommen in Christus. Und wenn der Riese vor dir steht, der brüllende Löwe, und sagt, du bist und du hast und, dann sagst du ja, aber, und dann kommt der Glaube in Aktion, aber das Blut Jesu Christi am Kreuz von Golgatha hat mich frei gemacht, hat mich gerecht gemacht, hat mich vollkommen gemacht. Du kannst mich nicht mehr anklagen, weil Christus meine Gerechtigkeit geworden ist. Und dein Glaube legt sich darauf und du sagst dann zu dem brüllenden Löwen, geh doch zu Jesus, der wird dir dann schon die Wahrheit sagen. So reagiert Glaube. Eine siebte Heilstatsache, du bist versetzt mit Christus in das Himmlische. Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Diese Wahrheit ist so ungeheuerlich, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr lange damit brauchen, um das überhaupt zu begreifen und zu verstehen. Aber es ist eine Heilstatsache. Du bist versetzt mit Christus in das Himmlische. Vielleicht hast du die Vorrechte und den Besitz und die Kräfte, die du durch deine himmlische Stellung hast, noch nicht einmal benutzt. Du musst diesen Besitz, den du hast in Christus, in dem Himmel, einsetzen gegen den Feind. Und ob du es tust oder nicht, es ist und bleibt eine Tatsache, dass du, wenn du Christus als deinem Heiland vertraut hast, mit ihm in die Himmelswelt versetzt worden ist. Die Mächte des Bösen mögen deinen Geist, deine Seele und deinen Leib angreifen, wenn du in einem solchen Tunnel bist. Sie werden dich doch nicht umwerfen oder überwältigen können, wenn du die Wurzeln deines Glaubens in diese Heilstatsache hineingegraben hast. Denn dann fängst du an, über die Mächte des Feindes zu herrschen und dem Feind zu gebieten, nicht in deinem Namen, nicht in deiner Gerechtigkeit, nicht in deiner kleinen, winzigen Kraft, aber in der Kraft dessen, der in dir wohnt. Achtens, der Heilige Geist wohnt in dir. Auch das ist eine Heilstatsache. 1. Korinther 3, 16. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Rechnest du in deinen Nöten, Schwierigkeiten, Problemen, in den Kämpfen, die du in deinem ganz persönlichen Kanaan zu kämpfen hast, mit dem Heiligen Geist in dir? Wenn der Glaube des Christen in diesen großen, ewigen Tatsachen des lebendigen Gottes wurzelt und der Glaube dort bleibt, dann kommt der Christ in dieses vollmächtige geistliche Leben hinein. Der Glaube nimmt diese Tatsache ruhig als wahr an und der Glaube handelt danach. Er tut danach. Darum bleibt ein Christ im Glauben standfest, treu und wächst nach oben in das Bild Jesu Christi hinein. Mögen auch Felsbrocken auf ihn niederstürzen, um sein Leben zu vernichten. Immer wieder hat der Teufel versucht, Elfriedes Leben zu vernichten. Oder das Leben dieses Missionars in Mexiko. Aber wenn du glaubst, wir wollen einmal das Leben des Apostels Paulus näher betrachten und das, was seinen Glauben betrifft. Er hatte mit vielen Felsbrocken zu kämpfen, mit vielen Fürsten, Mächten und Gewalten in seinem Leben, mit vielen Widerwärtigkeiten, und er war oft nahe am Tode. Und was schreibt er in 2. Korinther 11, 24 bis 28? Da zählt er auf die Riesen, die Festungen, die befestigten Städte, die Bollwerke Satans. Er zählt auf, was in seinem Leben war. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen, bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x bin ich gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot verbracht. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern. Siehe Mexiko heute, dieses Zeugnis. In Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger, in Durst, in Fasten oft, in Kälte und in Blöße. Außerdem Übrige noch, das, was ich täglich erdulden muss, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Eine sehr chronologische Aufzählung aller Fakten. Hat das jemand schon erdulden müssen von uns? Was waren das alles für Probleme, für Riesen, für Gefahren, für Nöte, für Umstände, für Anfechtungen, die der Apostel erdulden musste? Aber sein Glaube breitete sich aus über all diese Gefahren, Verfolgungen, Prüfungen und Versuchungen und wurzelte in den großen, ewigen Heilstatsachen der Gnade und der Liebe Gottes. Und er konnte dadurch zu dieser großen geistlichen Höhe emporwachsen. Was waren das für Prüfungen? Was musste dieser Mensch um unsertwillen, ich sage es ganz bewusst, um unsertwillen, denn er ist der Apostel der Nationen, erdulden? Da kann man auch wieder sagen, die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft seiner Auferstehung. Wisst ihr, wir können auf verschiedene Weise reagieren, wenn wir denn in einem solchen Tunnel stecken. Du kannst jetzt vielleicht sagen, ja, das Leben des Paulus, das ist eine Ausnahme. So ein Felsbrocken wie dem Paulus, den gibt es nur einmal. Oder so ein Riesenbaum im Dschungel, wie der Paulus einer ist, das sind nur Ausnahmen. Aber ich bin ja so eine kleine Schwester und ich bin so ein kleiner Bruder. Was vermag ich schon? Das sind ja nur Ausnahmen. Paulus war nur eine Ausnahme. Da hat Gott mal ausnahmsweise eine Ausnahme gemacht. Aber das war auch nur die ausnahmsweise Ausnahme von der Ausnahme, ja? Weißt du, solche Dinge wie die mit dem Apostel Paulus geschehen täglich im Stillen, im Heimlichen, im Verborgenen das braucht nicht immer mit großem Getöse einherzugehen. Ich möchte dir als Beispiel eine Geschichte erzählen aus China, die sich da zugetragen hat. Stell dir vor, im Innersten von China lebt eine junge Missionarin. Jung, hübsch, voller Tatendrang, Anfang der 20. Das Leben ist vor ihr und sie hat ihre große Liebe gefunden. Und die Hochzeitsglocken läuten, alles wird vorbereitet. Der Hochzeitstag kommt, alles ist schon fast fix und fertig. Und ihre Träume scheinen sich alle zu erfüllen. Jetzt habe ich den Mann an meiner Seite und ich werde mit ihm gemeinsam für Christus auf dem Missionsfeld arbeiten. Wir werden Seelen für Christus gewinnen. Und sie träumt die Träume ihres Lebens und alles ist ihr offen. Und dann kommt eine Nachricht. Dann kommt ein Tunnel. Die Nachricht lautet, dein Verlobter ist krank. Die Hochzeit kann nicht stattfinden. Und dann kommen diese Prüfungen, die Gott zulässt. Wisst ihr, diese Feuerprüfungen? Feuer. Dann fängt was zu brennen an. Und was macht der Glaube in einem solchen Tunnel? Wisst ihr, solche Dinge kommen unvorbereitet, wie das Kitzelring von diesem Missionar. Die kommen über Nacht. Es passiert einfach. Du planst das nicht ein. Es geschieht einfach. Und so war es auch hier. Es lag eine lange Reise von 3 Tagen zwischen ihr und ihrem Verlobten, der ganz allein wohnte. Und da legte sich der Felsbrocken der Sorge auf ihr Herz. Der Riese der Sorge war riesengroß. Und sie fuhr hin. Völlig allein beobachtete sie, wie das Leben des liebsten Menschen, den sie hatte, auf der Erde verlöschte. Mit eigener Hand bereitete sie den Leichnam zum Begräbnis, machte den Sarg und legte ihn zur Ruhe und hielt selbst die Begräbnisfeier. Das war der Tunnel. Das war nicht geplant. Da waren ganz andere Dinge geplant. Ja, was entscheidet dann? Welche Entscheidung trifft sie jetzt? Du hast 2 Möglichkeiten. Du kannst Gott anklagen, du kannst rebellieren, du kannst motzen, du kannst alles Mögliche tun, du kannst murren. Die ganze Palette des Volkes Israel in der Wüste nachvollziehen. Oder du setzt deinen Glauben ein in einer solchen Situation. Sie ging zurück, um die übrige Zeit ihres Lebens allein in dem Weinberg ihres Meisters zu arbeiten. Sie war nicht empört, sie war nicht verbittert. Sie nahm ihr Leben aus der Hand Gottes an. Aber etwas geschah. Durch die Annahme der Wege Gottes wurde sie reicher. Und reicher an Zartheit, an Liebe, an Hingabe, an Glauben und an Geduld. Wie war das möglich? Ihr Glaube an den einen wahren und lebendigen Gott hatte das vollbracht. Ihr Glaube wurzelte sich hinein in die Güte, in die unerschütterliche Gnade, Gottes und in die Treue Gottes. Und Gott gebrauchte sie in China an vielen, vielen Menschen, die durch sie zum Glauben kamen. Sie hatte ein erfülltes Leben durch die Liebe Gottes. Sie hatte in dem Tunnel die richtige Glaubensentscheidung getroffen. Die Worte, die wir aussprechen, wenn wir in einem Tunnel sind, die sind entweder Verderben oder aber Geist und Leben. Die Folgen, wie du da rauskommst, die entscheiden sich im Tunnel. Was bekennen wir im Tunnel? Wisst ihr, da kommt nämlich raus, was in uns ist. Und er führte sie in die Wüste, um herauszubekommen, was in ihren Herzen ist. In den Zeiten der Prüfung, in den Zeiten, wenn dieses Feuer der Prüfung kommt, dann wird wirklich offenbar, was in uns ist. Und Gott schaut genau hin, wie weit wir gereift sind. Er schaut sich unsere Reaktionen an. Er schaut sich genau an, was wir sagen, wie wir handeln. Glauben wir oder glauben wir nicht? Sind wir gläubig oder sind wir ungläubig? Sind wir gläubig oder sind wir kleingläubig? Du kannst nur kämpfen mit den Tatsachen des lebendigen Gottes. Wenn du kämpfst, dann nur mit diesen Tatsachen. Und du kannst kämpfen mit dem Heil Gottes und mit dem Wort Gottes. Alles andere hilft dir nicht in dieser Situation. Spätestens dann nicht, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Spätestens dann, wenn du wirklich mit dem Tod konfrontiert wirst. Dann hilft dir nur dein Glaube an Jesus Christus. Und da muss dieser Glaube rauskommen, dieser Glaube muss in Aktion treten. Der Glaube an die Tatsachen des lebendigen Gottes. Der Glaube an die Heilstatsachen. Der Glaube an das Wort Gottes. Und glaub mir, Gott lügt nicht. Auch wenn das Leben, auch wenn der Teufel, auch wenn die Umstände, auch wenn die Zustände, auch wenn dir die Symptome, die Gefühle oder sonst irgendetwas anderes vor Augen malt und sagt, das ist die Realität, dahinter steht die göttliche Realität. Und diese göttliche Realität, das ist die wirklich einzige wahre Realität, die Ewigkeitswert besitzt, die wird nie vergehen. Die göttlichen Tatsachen werden immer bestehen. Himmel und Erde mögen schwanken, alles mag erschüttert werden, aber das Wort Gottes wird niemals erschüttert werden, weil dieses Wort, das Gott ausgesprochen hat, Geist und Leben ist. Und auf dieses Wort kannst du dich stellen. Und egal wie lang du in einer Röhre, in einem Tunnel bist, wenn du dich nur auf dieses Wort stellst und dieses Wort bekennst und dieses Wort aussprichst und deinen Blick nur auf dieses Wort richtest und diesem Wort dein Vertrauen aussprichst und dieses Wort Gott bekennst, dann wird alles sich ändern, denn der lebendige Gott hat mit seinem persönlichen eigenen Eid sein Wort besiegelt. Und Gott steht mit seinem eigenen persönlichen göttlichen Eid dafür ein, dass das, was er ausgesprochen hat, absolute ewige Realität ist. Die Frage ist nur, glauben wir diese Realität auch im Angesicht des Todes? Auch im Angesicht auswegloser Situationen? Oder lassen wir uns von den Zuständen, von den Umständen, von den Riesen, von den Bollwerken überrumpeln? Es ist immer eine Entscheidung, die wir zu treffen haben. Eine Glaubensentscheidung. Wem oder was glaube ich ganz persönlich. Und Gott will eigentlich nur seine Worte hören. Er will nur hören, dass wir sein Wort bekennen. In der Offenbarung steht ganz klar, sie haben überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses oder in anderen Übersetzungen durch das Wort ihres Bekenntnisses. Das ist eigentlich das wirkliche Glaubensbekenntnis. Wir sollen unseren Glauben bekennen. Wir sollen unseren Glauben bezeugen und dabei die Kraft des Blutes Jesu Christi in Anspruch nehmen. Und dann, je nachdem, welche Zeit Gott dir zugemessen hat in dem Tunnel, wird diese Phase zu Ende gehen. Und dann kommt das Licht am Ende des Tunnels. Und dann kommt das Erleben deiner Bekenntnisse, deiner Zeugnisse, die du in dem Tunnel vollbracht hast. Dann wird das wahr, wenn du in diesem Tunnel das Wort Gottes bezeugst und die Tatsachen Gottes und dazu stehst und sie aussprichst und dich nicht irre machen lässt vom Feind, nach irgendwas anderem umzuschauen, sondern dass dein Glaube sich an die göttlichen Tatsachen heftet, dann wirst du als Sieger den Tunnel verlassen. Und dann wird dein Glaube triumphieren. Und dann wirst du ein neues Zeugnis haben. Und dann wirst du es deinen Brüdern und Schwestern erzählen, was du für einen ganz persönlichen Gott hast. Es ist ein Gott des Lebens, ein Gott der Kraft, ein Gott des Sieges. Gott ist immer größer als unsere Probleme. Gott ist immer größer als das, was unser Leben belastet. Er ist Gott. Er ist Gott. Und er handelt, wie Gott eben handelt. Und ihm kannst du und ihm darfst du wirklich alles anvertrauen. Was auch immer dein Problem ist. Was immer deine Riesen sind. Was immer deine Bollwerke, deine Festungen sind. Dein ganz persönliches Kanaan. Das Land deiner Berufungen, das Land deiner Erwählungen, das Land deiner Bestimmungen, das Land deiner ganz persönlichen Verheißungen, Pläne, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat. Das darfst du erleben. Da darfst du Sieger sein in diesem Land. Sag doch mit Josua und Kaleb zu den Riesen, was wollt ihr denn? Wir werden euch alle fressen wie das Brot. Weil, nicht weil ich groß bin und stark, nein, weil der, der in mir ist, größer ist. Der Christus in mir ist größer als alles, was in dieser Welt ist. Und mit diesem Christus darf ich in meiner Schwachheit rechnen. Und mit diesem Christus bin ich der Sieger über all die Riesen. Über all die Probleme, über all die befestigten Städte, in diesem meinem persönlichen Kanaan. Und dann werden die Pläne Gottes wahr. Und die Pläne Gottes werden sich erfüllen. Und der Glaube wird dich von Sieg zu Sieg zu Sieg führen. Und da will ich heute aufhören. Ich danke euch fürs Zuhören. Amen.